Deutschlandfunk Kultur Lesart.
In unserem Sachbuchmagazin, da sprechen wir heute über feministische Bücher, die ja eigentlich im Grunde gewohnte Perspektiven in Frage stellen, über den Haufen werfen. Den Blick auf Sexarbeit zum Beispiel, darum ging es vorhin schon, und auch den Blick darauf, wie wir alle eigentlich so tagtäglich unser erotisches Kapital einsetzen. Darum geht es jetzt. Weil wer attraktiv und begehrenswert ist, der verdient eben am Ende des Monats mehr. Auch in ganz konventionellen Berufen ist das so. Es gibt eine US-Studie vor ein paar Jahren. Angeblich kann man bei Männern wirklich die Körpergröße umrechnen. Jeder Zentimeter zusätzlich bringt fast 1000 Euro Jahresgehalt. Über erotisches Kapital, über das Begehren im Kapitalismus, darüber hat Jule Goffrin geforscht und ein Buch geschrieben. Jule Goffrin ist politische Philosophin und zu Gast in der Lesart. Hallo.
Hallo, schön hier zu sein.
Ja, Sie nennen das dann ästhetische Körperarbeit, wenn wir an unseren Körpern arbeiten, an unserem Aussehen arbeiten, quasi in unser erotisches Kapital investieren. Jetzt meine Körpergröße, die kann ich nicht vergrößern, um da pro Zentimeter fast 1000 Euro mehr zu kriegen. Aber mal so als Beispiel, was habe ich vielleicht schon heute früh gemacht oder Sie schon oder die, die uns zuhören, was so eine ästhetische Körperarbeit wäre?
Sie haben sich sicherlich einen gut gemusterten Pulli ausgesucht, garantiert Ihre Haare gepflegt. Sonst kann ich das natürlich schwer beurteilen, was Ihre Körperroutine ist, aber ich denke, dass wir alle Routinen haben, um uns ästhetisch einerseits durch Kleidung hervorzuheben, durch einen gewissen, aber auch einen Akzent, einen individuellen Akzent, der zunehmend wichtig ist. Dass man einerseits sich an gewisse Schönheitsnormen hält, aber gleichermaßen noch immer so einen kleinen individualistischen Touch setzt.
Das heißt, selbst Haare kämmen und Zähne putzen ist nicht einfach, wie ich bis zum Lesen Ihres Buches dachte, persönliche Hygiene, sondern das ist schon, um meinen Wert zu steigern?
Naja, also Zähne putzen könnte man generell einfach als Körperarbeit fassen. Also es ist eine Arbeit am Körper. Das ist ein Begriff von Paula Irene Willer, die als Soziologin sehr, sehr viel zu dem Thema Schönheit und Schönheitsnormen arbeitet und forscht. Ich würde aber die ästhetische Arbeit, wie ich sie verstehe, und die affektive Arbeit, also die affektive ästhetische Arbeit am Selbst, noch ein bisschen weiter fassen. Mhm. Eben im Sinne von, wie inszenieren wir uns, dass wir einerseits gängigen Normen, modischen Stilrichtungen entsprechen, aber gleichermaßen eben unser vermeintliches authentisches Selbst, diesen kleinen Marker an Individualität hervorheben und damit irgendwie uns einerseits auf andere beziehen, aber gleichermaßen immer auch ein Stück weit von ihnen abheben.
Sie benutzen, das finde ich ganz witzig, Sie benutzen das Wort begehrenswert, nicht so wie wir es üblicherweise verwenden als Adjektiv, sondern als Hauptwort. Bei Ihnen ist es der Begehrenswert, den wir steigern, weil Sie halt argumentieren, dass das Ganze mit Kapitalismus sehr eng zusammenhängt. Können Sie diesen Zusammenhang erklären?
Ja, es ging mir darum, eine Wertform einzubringen, die eben mit erotischem Kapital spekuliert und die eben nicht wie ein rein monetärer Wert ist, also rein wie ein Preisschild. Denn genau diese affektive und ästhetische Körperarbeit ist ja weitaus subtiler und lässt sich eben nicht einfach wie ein monetärer Wert, ein Geldwert bestimmen. Und da spielen eben quasi Gefühle herein, da spielt Ästhetik herein. Und um diese Wertkategorie zu fassen, kam mir begehrenswert in den Sinn, also als Substantiv gedacht, um einerseits zu zeigen, wie es in ökonomische Wertlogiken eingebettet ist, aber gleichermaßen auch in soziale Bewertungsmuster.
Das heißt, das ist schon deutlich mehr als diese knapp 1000 Euro Jahresgehalt pro Zentimeter Körpergröße, die ich vorhin genannt habe. Das wäre was rein Monetäres. Das
An der Stelle kann man sagen, gibt es eine direkte Übersetzung von Begehrenswert in monetären Wert. Und das kann man an vielen verschiedenen Stellen sicherlich feststellen. Wenn eben quasi das eigene erotische Kapital, der eigene Begehrenswert konkret eingesetzt wird, um Gewinne zu erzielen. Aber ich würde sagen, dass es auf vielen Ebenen wesentlich subtiler erfolgt. Aha. Also beispielsweise erhöhen, um jetzt beim Beispiel von Superreichen zu bleiben, Yachten sind ja Prestigeobjekte, mit denen man nicht unmittelbaren Geldgewinn erzielt, aber dennoch quasi den eigenen sozioökonomischen Status hervorhebt, um da als erfolgreicher Unternehmer zu gelten und dementsprechend quasi am Ende des Tages die Einnahmen zu erhöhen.
Die wenigsten von uns werden jetzt eine Yacht haben, die meisten haben aber solche schönen Apps wie TikTok oder Instagram und dergleichen. Sprich, ist das was ganz Neues, was vielleicht auch durch diese digitalen Plattformen verstärkt wird? Oder ist das tatsächlich so alt wie der Kapitalismus an sich?
Sowohl als auch. Sowohl als auch. Einerseits kann man sagen, dass sich im Kapitalismus das Bürgertum herausgebildet hat. Und das quasi Distinktionsform vom Adel übernommen hat. Das heißt, man grenzte sich voneinander ab, um den eigenen Wohlstand herauszustellen und das eben auch durch Kleidung, durch Teesorten, also eine Kultivierung des Geschmacks, könnte man sagen. Und das hat sich quasi dann vom Bürgertum ein Stück weit, sagen wir mal, demokratisiert durch Massenproduktion im 20. Jahrhundert, dass so etwas zugänglicher ist für, naja, die breite Masse eben. Und damit hat er aber gleichermaßen diese Tendenz, sich individuell zu inszenieren und dementsprechend von anderen abzusetzen, hat sich vertieft. Und natürlich in Zeiten der digitalen Bewertungsgesellschaft finden wir nochmal ganz neue Formen, wie beispielsweise die Figur des Influencers oder der Influencerin.
Wo ja, Sie haben ganz am Anfang schon gesagt, es geht auch immer darum, irgendwie authentisch zu sein. In der Figur des Influencers, der Influencerin, da fließt das ja zusammen. Das sind Leute, die eigentlich höchst künstlich, würde ich mal sagen, auftreten, aber so tun, als wären sie wahnsinnig authentisch und dadurch erscheinen sie begehrenswert und die Produkte, die sie vermarkten. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das auf jeden Fall.
Aber das ist ja absurd, ne?
Es ist absurd. Ich meine, aber die Logik des Begehrenswert ist heutzutage sehr, sehr stark an authentisches Auftreten, authentische Ausstrahlung gekoppelt. Und das Beispiel des Influencers zeigt natürlich ganz paradigmatisch, wie viel Arbeit hinter dieser authentischen Ausstrahlung ist. Und dass da gar nichts vermeintlich Natürliches, Spontanes, von innen kommendes ist, sondern dass es ganz viele routinierte Schritte erfordert, um das in Szene zu setzen.
Sie haben einige solche Beispiele in Ihrem Buch. Zum Beispiel dann auch, wenn Heidi Klum auf der angeblichen Suche nach angeblichen Supermodels sagt, irgendwie so, du bist nicht authentisch genug.
Üb das mal ein.
Und dann wird vorm Spiegel geübt, authentisch zu sein.
Ganz genau.
Warum funktioniert das?
Ich glaube, das funktioniert eben einerseits durch eine verstärkte Anforderung, uns voneinander abzuheben. Und gleichermaßen kann man sagen, dass Authentizität natürlich auch ein Zauberwort der Moderne ist. Authentisch zu sein ist ein Versprechen und es gibt eine gewisse affektive Sehnsucht danach. Also gerade weil wir eben in der Bewertungsgesellschaft, im ständigen Stress, im Leistungsdruck, in der dichten Taktung des Alltags nach Authentischem suchen und das einerseits bei anderen Leuten attraktiv finden, aber natürlich auch gleichermaßen für uns selbst authentisches Erleben oder authentische Selbsterfahrung suchen.
Ich habe Sie vorhin gefragt, wie alt oder wie neu das ist und da eben nach den digitalen Plattformen gefragt und da haben wir natürlich plötzlich so eine Methode, um scheinbar messen zu können, wie begehrenswert wir sind oder wie hoch unser Begehrenswert ist, also in Form von Likes beispielsweise. Was für Folgen hat das?
Ich glaube, das hat so für Folge, dass dieser Teufelskreis zwischen Suche nach Authentischem und Sehnsucht nach dem Authentischen und Entfremdungserfahrungen noch mehr angetrieben wird. Weil wir eben die ganze Zeit das Gefühl haben, wir müssen irgendwie uns beweisen, wir müssen einander bemessen und bewerten und uns dadurch weiter entfremdet fühlen, aber gleichermaßen ja genau diese Appelle von digitalen Plattformen damit arbeiten, dass sie Effekte anreizen und uns beständig auffordern, uns authentisch zu zeigen.
Besonders tückisch ja, wenn solche Plattformen uns das vielleicht auf der Oberfläche gar nicht anzeigen. Noch ein Beispiel aus Ihrem Buch, Tinder. Die haben einen extra Score dafür, wie begehrenswert jemand erscheint, aber das sehe ich ja gar nicht.
Das funktioniert in der Tat, das ist angelehnt an Elo-Score, dass man gewissermaßen User-Profilen gewisse Punktzahlen zuweist und es diejenigen, die weniger Likes bekommen, schlechter bewertet sind. Sie sich aber aufwerten können, wenn sie in Kontakt geraten mit User-Profilen, die höher gewertet sind. Das richtet sich am Schachspiel aus, dass wenn eine Spielerin, eine stärkere Spielerin schlägt, sich ihr Elo-Score verstärkt. Also wir sehen dann eigentlich ein ganz antagonistisches, kriegerisches Begehrensmodell, was im Hintergrund von einer Plattform arbeitet, die sich auf der Oberfläche natürlich sehr als Menschen sollen irgendwie in Kontakt kommen, in Berührung kommen.
Weil es eben eine Dating-Plattform ist.
Genau, aber dieses eigentlich Antagonistische ist im Hintergrund. Andererseits ist, glaube ich, den meisten Usern ja schon klar, dass es eine sehr marktförmige Art ist, sich zu präsentieren.
Ja. Wenn wir das mal ein bisschen grundsätzlicher angucken, dieses Streben nach diesem Begehrenswert, wie schlägt das denn auf uns zurück, auch auf unser eigenes Selbstbild? Weil wir ackern die ganze Zeit, um unseren Begehrenswert zu steigern, haben es aber eigentlich nicht richtig in der Hand.
Nee, man hat es nicht in der Hand und es ist ja auch nie völlig erreicht. Das ist ja genau der Clou an dieser ganzen Optimierungslogik, dass man Arbeit an sich selber leistet, aber die nie ausreicht. Also jetzt Beispiel Schönheitsoperationen. Die meisten Menschen, die meines Wissens Schönheitsoperationen vornehmen lassen, kommen irgendwann an einen Punkt, wo sie eine zweite Verbesserung wollen. Und es gibt immer weiter, es gibt diese Steigerungslogik, die uns nie locker lässt. Und gleichermaßen darf man aber natürlich, also es gibt es auch einen gewissen Imperativ, sich dabei aber sehr wohl mit sich zu fühlen, sich selber zu lieben, sich selber zu wertschätzen. Und das ist miteinander verkoppelt. Einerseits darf man, diese Arbeit darf nicht als solche aussehen, also sie darf nicht anstrengend sein, sondern die muss irgendwie aus Selbstliebe geschehen, sie muss uns gewissermaßen Freude bereiten und die müssen wir auch ausstrahlen. Und gleichermaßen wird dann auch suggeriert, wenn man äußerliche Arbeit, ästhetische Arbeit an sich selber leistet, dann schlägt sich das wiederum positiv auf den Selbstwert nieder. Also es gibt da so eine Rückkopplung. Das heißt, wir haben einerseits den Stress, der uns diese Anforderung, begehrenswert zu sein, bei uns erzeugt, aber gleichermaßen muss dieser Stress ein Stück weit auch immer verschleiert werden.
Und da habe ich dann auch gedacht, Sie haben schon sehr viel über Verwundbarkeit aus feministischer Perspektive gearbeitet und an dem Punkt dachte ich dann, ja, wir steigern und steigern da unseren Wert und machen uns damit womöglich immer verletzlicher, kann das sein?
Da würde ich sehr unterscheiden. Ich habe einen sehr politisierten Begriff von Verwundbarkeit, den ich nochmal anders anlegen würde. In der Tat, wenn man sich Instagram oder diese ganzen Diskurse von authentisch sein anschaut, dann gibt es dann ganz starkes Vokabular von verwundbar sein. Also authentisch sein heißt sich verwundbar machen. Da muss man nur mal auf Dating-Shows gucken oder Makeover-Shows. Immer wenn Menschen irgendwie sich verwundbar machen, ihre Unsicherheiten, Ängste benennen, dann sind sie darin oder gelten sie als authentisch. Mein Verwundbarkeitsbegriff ist nochmal ganz anders gelagert, weil er weggehen würde von einem sehr individualistischen Blick auf sich verwundbar machen, sondern vielmehr fragt, wie wir uns anders organisieren können, ausgehend von einer geteilten Verwundbarkeit und dementsprechend auch Formen der solidarischen Politiken finden können, die absolut wegrücken von diesem sehr individualistischen Rahmen rund um das authentische Selbst.
Das tun sie aber ja auch am Ende in diesem Buch. Ja. Es wird dann sehr klar, sie rücken das natürlich in einen großen Rahmen, schreiben, wir leben halt in einer Gegenwart riesiger Krisen, Klimakrise, Kapitalismuskrise und so weiter und so fort. Und sie formulieren deswegen auch als allerletzten Satz, was uns aneinander bindet, ist das Begehren nach anderen Beziehungsweisen. Das ist der letzte Satz, da hört das Buch auf. Wie müsste es denn weitergehen?
Zum Weiterlesen ist eigentlich das Vorgängerbuch besser geeignet, was in der Tat daran ansteht. Weil ich natürlich, Begehren ist ambivalent. Einerseits über das Begehren kann sich ökonomische Ordnung in Menschen einschreiben. Auf eine ganz tiefe, affektive Art und Weise. Aber gleichermaßen macht eben Begehren, Begehren ist immer auf andere gerichtet. Begehren ist nie etwas, was uns als Individuum innewohnt, sondern es ist immer schon, es setzt uns in Bezug zu anderen, indem wir deren Anerkennung wünschen und ersehen. Und in dieser Beziehungshaftigkeit von Menschen sehe ich eben auch das große Potenzial. Dafür muss man aber quasi aus diesen immer wieder individualistischen Bewertungsstrukturen der gegenwärtigen Gesellschaft ausbrechen und Formen der, um Begriff von Binia Damschak aufzunehmen, solidarischen Beziehungsweisen finden, die sich eben nicht um Wettbewerb und Individualität und Abgrenzung von anderen Abhebungen kreisen, sondern eben um das Gemeinsame, um das Gemeinwohl.
Und bevor ich jetzt sage, über welches Buch wir gesprochen haben, sagen Sie uns jetzt nochmal den Titel des Vorgängerbuches, wer das lesen will.
Das vorherige Buch, was gewissermaßen an das jetzige Buch anknüpft, heißt Politische Körper von Sorge und Solidarität.
Und über das haben wir jetzt nicht gesprochen, sondern über das Buch Begehrenswert, erotisches Kapital und Authentizität als Ware. Bei Mattes und Seitz erschienen für 11,99 Euro. Jule Goffrin, vielen Dank.
Vielen Dank.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.